Liebe Jüngerinnen, liebe Jünger, geliebte Menschen. Wir sind also auf der Suche nach Gemeinschaft, Gelassenheit und Gnade. Das ist der Dreiklang unserer Predigtreihe, in der wir uns befinden. Und wir schauen zurzeit in die Apostelgeschichte. Beim letzten Mal haben wir etwas davon gehört, wie das so war mit der ersten Liebe in der Gemeinde. Die erste Liebe, die die ersten Christen, die sich um die Jünger Jesu versammelt hatten, das werden ließen, was die Apostelgeschichte bezeichnet, mit ein Herz und eine Seele. Sie waren so sehr eins, dass sie selbst ihren Besitz ganz selbstverständlich als etwas Gemeinsames erachteten. Und ganz selbstverständlich teilte einer mit dem anderen. Ich sagte letzte Woche, davon ging große Gelassenheit aus, dass man so denken kann. Und ich habe gesagt, dass es niemanden gibt, der gelassener sein kann als jemanden, der liebt. Einander, aber auch die Gemeinde. Diesmal wird es mit der Frage nach der Gelassenheit etwas schwieriger. Die Apostel, so hören wir heute, sind verhaftet worden und sie stehen, so wie einst Jesus, vor dem Hohen Rat und müssen sich rechtfertigen. Ich lese uns aus der Apostelgeschichte aus dem 5. Kapitel die Verse 27 bis 40. Und sie brachten sie, also die Apostel, und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der Hohepriester fragte sie und sprach: Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Die Rede ist natürlich von Jesus. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Nehmt ihr jetzt das Geld mit? Das ist... Walter, kannst du mal sehen, wie sehr das angekommen ist, was du gesagt hast? Ich bin sehr beeindruckt. So, wo war ich stehen geblieben? Ach so. Ich habe mal gelernt im Studium, die Störung hat immer Vorrang. Das ist interessant, wenn das tatsächlich passiert, ne? So, ich fange mal mit dem wichtigen Satz an. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Den müsst ihr tatsächlich hören und erinnern. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, also jetzt wieder die Hohepriester, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Da stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer auf mit Namen Gamaliel, ein Lehrer des Gesetzes, vom ganzen Volk in Ehren gehalten, und ließ die Männer für kurze Zeit hinausführen. Und er sprach zu ihnen, also die jetzt noch versammelt sind: Ihr Männer von Israel, seht genau zu, was ihr mit diesen Menschen tun wollt. Denn vor einiger Zeit stand Theudas auf und gab vor, er wäre etwas, und ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400. Der wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut und zunichte. Danach stand Judas der Galiläer auf in den Tagen der Volkszählung und brachte eine Menge Volk hinter sich zum Aufruhr, und der ist auch umgekommen, und alle, die ihm folgten, sind zerstreut. Und nun sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gehen. Ist dies Vorhaben oder dies Werk von Menschen, wird's untergehen. Ist's aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten wollen. Da stimmten sie ihm zu und riefen die Apostel herein, schlugen sie und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden, und ließen sie gehen. Das höre ich eher mit Beunruhigung als mit Gelassenheit, wie es dann weitergeht. Die Jünger müssen Rede und Antwort stehen und obwohl man sie am Ende laufen lässt, werden sie dennoch noch geschlagen. Wie sind die Jünger überhaupt in diese Situation geraten? Es lohnt sich ohnehin, die Apostelgeschichte als Ganzes zu lesen. Am besten im Zusammenhang mit dem Lukas-Evangelium, dessen Fortsetzung sie ist. Hier wird berichtet, wie sich Jesus nach der Auferstehung den Menschen zeigt und dann in den Himmel aufgenommen wird, wie der Heilige Geist zu den Jüngern kommt und dann die Gemeinde wächst und sich entwickelt, wie sie unter Druck gerät, weil die ersten Christen verfolgt werden und wie sie dennoch oder vielleicht deshalb gerade das rettende Wort ausbreiten. Zunächst im eigenen Volk, dann über die Grenzen hinaus und auch über die Grenzen der eigenen Gottesvorstellung hinaus. Die Apostelgeschichte lohnt sich wirklich im Ganzen zu lesen. Sie ist das Verbindungsstück zwischen dem, was in den Evangelien erzählt wird und den Briefen, die uns auch übermittelt sind im Neuen Testament. Also, wie sind die Apostel, die Jünger in diese Situation geraten, in der dieser Text jetzt berichtet? Die Gemeinde, von der wir letztes Mal gehört haben, dass sie so ein Herz und eine Seele waren, war enorm anziehend für die Menschen. Man traf sich ja öffentlich, jeder konnte also sehen, wie da Gottesdienst gefeiert wurde und wie diese ersten Christen ihre Jesuslehre auch miteinander lebten. Und nicht wenige kamen zum Glauben. An einer Stelle wird berichtet, dass man sogar die Kranken auf die Straße stellte, damit der Schatten von Petrus, wenn er vorbeilief, auf den Kranken fiel und man glaubte, selbst dadurch würde er gesund. Also so stark war die Anziehung und die göttliche Kraft, die von ihnen ausging und was man ihnen auch zutraute. Natürlich musste so eine Popularität bei der herrschenden religiösen Gruppe Unmut auslösen. Und so war das auch. Man hatte ja gehofft, dass man Jesus aus der Welt schaffen kann und mit ihm auch seine Jünger. Am Anfang hat das ja geklappt, da haben sie sich versteckt. Aber dann waren sie wieder da und genau das Gegenteil passierte. Sie waren öffentlich, sie waren laut, sie sprachen deutliche Worte. Und deshalb, und das geht dieser Begebenheit zuvor, sperrte man Petrus und die anderen ein, beziehungsweise man versuchte es, weil die Apostelgeschichte berichtet, dass Gott selbst die Männer aus dem Gefängnis entlässt und während der Hohe Rat noch über sie berät und denkt, sie wären inhaftiert, sind sie schon wieder öffentlich und predigen. Also man wurde ihrer nicht habhaft. Nun stehen sie also wieder vor dem Hohen Rat und werden angeklagt und sie reden mit, wenn man die Umstände bedenkt, bewundernswertem Mut, sehr klare Worte. In diesem Text stehen drei Kernsätze. Den einen habt ihr zweimal gehört, weil er wichtig ist. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der zweite: Als sie das hörten, was die Jünger sagten, ging es ihnen durchs Herz. Und der dritte ist dieses Werk, dieses Vorhaben von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten. Auf der Suche nach Gelassenheit in diesem Text sind mir diese drei Sätze aufgefallen. Sie reden von einer Gelassenheit, die nicht aus Sicherheit heraus entsteht, sondern die entsteht aus Verunsicherung und in Konfrontation. Und deshalb ist diese Gelassenheit, nach der wir hier suchen, nichts Menschliches, was wir machen oder erreichen können, sondern sie scheint ein Gottesgeschenk zu sein. Diese Art von Gelassenheit, die sich hier bei den Jüngern zeigt, ist, wie ich finde, wegweisend für die ganze Kirchengeschichte, wie sie in den Anfängen von der Apostelgeschichte erzählt wird und auch für die nachfolgenden Generationen und am Ende dann eben auch für uns, die wir auch Jüngerinnen und Jünger sind, dieses Jesus. Für uns an unserem Ort und in der Geschichte, die Gott mit uns schreibt. Diese drei Sätze möchte ich mit euch betrachten. Der erste: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dieser Satz benennt ganz klare Prioritäten. Er ist der Ausgang für alles, was die Jünger hinterher noch sagen und was sie sehr, sehr deutlich und mutig aussprechen. Dieser Satz scheint sie zu tragen und ihnen Kräfte zu verleihen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es ordnet das Leben, wenn man das sagen kann. Und es benennt die Machtverhältnisse. Die Jünger fangen nicht an zu verhandeln. Sie wissen sich auf der richtigen Seite und damit auch auf der sicheren Seite. Dieser Gott, dem man mehr gehorchen muss, hat sich ihnen ja gezeigt in ihrem Leben, erst in Christus, als sie mit Jesus unterwegs waren, und nun im Heiligen Geist, der Kraft, die in sie gekommen ist, die in ihnen wohnt. Und deshalb können sie gar nicht anders, als dieser Kraft in sich, Gott in sich, eben mehr zuzutrauen, als den Menschen, denen sie sich hier gegenüber sehen, so bedrohlich die Situation auch sei. Und ich glaube, wir dürfen uns nicht vorstellen, dass sie da stehen und völlig unberührt sind und keine Angst haben oder keine Bedenken. Aber dieser Satz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, gibt Halt. Es ist eine Frage der Entscheidung. Dieses Müssen kommt aus einer inneren Richtigkeit, dass man weiß, es ist einfach so. Ich muss nicht jedes Mal überlegen, wie entscheide ich mich, sondern ich muss, ich darf, ich möchte, ja, ich will Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist der erste Satz. Der zweite, als sie das hörten, heißt es, ging es ihnen durchs Herz. Und dann kommt der Nachsatz, und sie wollten sie töten, der gehört auch dazu. Ihre Herzen wurden durchschnitten, so heißt es im Originaltext. Es zerschnitt ihre Herzen, also den innersten Kern, in dem nicht nur die Gefühle wohnen oder die Befindlichkeiten, sondern auch der Verstand nach damaligem Verständnis, mitten ins Zentrum werden sie getroffen von dem, was da die Jünger ihnen klar sagen. Und in diesem Moment muss ihnen klar sein, was passiert ist. Nämlich, dass sie Jesus, den sie umgebracht haben, nicht töten konnten. Dass sie nicht ausmerzen konnten, was ihnen da gefährlich erschien. Es ist wieder da. Es ist wieder da in seinen Jüngern. Und dennoch wollen sie wieder so handeln, wie sie es mit Jesus getan haben. Das Störende muss weg. Die wollten sie töten. Und nun kommt der dritte Satz. Ist dieses von Gott, was da geschieht, so könnt ihr sie nicht vernichten. Derjenige, der diese Feststellung ausspricht, die fast schon prophetisch ist, der gehört ja selbst zum Kreis der Ankläger. Der Pharisäer Gamaliel war ein sehr einflussreicher und ein sehr weiser Mann. Ein gebildeter Mann mit viel Erfahrung, auf den man auch hörte. In dieser Situation handelt er ja diplomatisch. Er will mit seinen Kollegen sozusagen im Geschlossenen sprechen. Er lässt die Angeklagten herausführen, damit man sich untereinander in Ruhe unterhalten kann. Und dann erinnert sie daran, dass es das hier immer schon gegeben hat, nämlich dass Menschen aufsässiges Verhalten gezeigt haben und in den Widerstand gegangen sind. Und er mahnt sie auch zur Gelassenheit. Er erinnert sie und sagt, seht doch, was aus den Aufrührern geworden ist, jeweils. Er erinnert sie an zwei Präzedenzfälle. Ihre Anführer kamen um. Und wenn die weg waren, löste sich die ganze Sache von alleine auf. Das Ganze wurde zerrieben und zerstreut. Es wurde unwesentlich. Wir, so meint er, müssen gar nichts tun. Die Sache wird sich von selbst erledigen. Wir brauchen uns nicht wieder die Hände schmutzig zu machen. Aber wenn es anders ist, und das sagt er ihnen auch, wenn es anders ist, nämlich so wie mit Jesus, dann könnt ihr sie nicht vernichten. Wenn ihr sie angreift, dann greift ihr Gott selbst an. Wollt ihr das wirklich riskieren? Dieser vernünftigen Überlegung stimmen die anderen zu und die Jünger werden entlassen. Man gibt ihnen noch ein paar Schläge mit auf den Weg und verbietet ihnen, über Jesus zu reden, wohl wissend, dass sie sich daran nicht halten werden. Und das ist der Anfang vom Ende der Pharisäer. Aber es ist der Anfang einer Bewegung, die sich ausbreitet und immer mehr ausbreiten wird. Und je mehr sie unter Druck gerät, diese Bewegung, desto stärker breitet sie sich aus und desto mehr gewinnt sie an Tiefe. Was nun erzählt uns diese Begebenheit über Gelassenheit? Ich denke dreierlei. Das erste, Gott ordnet. Wer Gott mehr gehorcht als den Menschen, der lässt zu, dass Gott der Maßstab ist für die Prioritäten in seinem Leben. Das Wort Gehorsam schmeckt uns ja nicht mehr. Es scheint auch gar nicht mehr zeitgemäß. Gehorsam, das schmeckt so nach etwas Blindem, wo man weder mitreden noch mitdenken darf. Ich denke aber, diese Sicht auf Gehorsam ist falsch. Auf Gott horchen und daraus seine Schlüsse zu ziehen und zu gehorchen, ist ja nichts anderes, als sich ihm anzuvertrauen. Und zur Not eben auch blind und zur Not auch ohne etwas zu verstehen. Und zwar nicht, weil man muss und weil man ansonsten bestraft wird und irgendwo braten muss in einer Hölle, wo immer das auch sei, sondern weil man sich geliebt weiß und weil man das will. Gehorsam gegen Gott ist Vertrauen gegen Gott. Gut, wenn uns das Wort so gar nicht behagt, kann man das Wort ja ersetzen. Folgsam. Folgsam sein. Wenn ich Gott folgen kann und ich kann in den verschiedenen Situationen meines Lebens sagen, ich will Gott mehr folgen als den Menschen. Allen Menschen, auch mir selbst. Weil ich nicht der Maßstab meines eigenen Lebens sein muss, was ich persönlich als Befreiung empfinde, dann ist das Freiheit. Wer Gott folgt, kann gelassen sein. Zweitens, wenn Gott ordnet, dann hat das Konsequenzen. Wahrscheinlich sind wir in der sehr seltenen, aber sehr, sehr komfortablen Situation, dass wir glauben, für uns persönlich wenig Konsequenzen hat in unserem Privatleben. Aber manche von uns kennen vielleicht Situationen, in denen das problematisch sein konnte, wenn man sagte, ich bin Christ, ich sage das auch und ich verhalte mich auch so. Was in der Regel heißt, ich mache manche Dinge nicht oder ich mache manche Dinge anders. Vermutlich wird sich die Konsequenz für uns meistens eher im privaten Rahmen abspielen. Aber manche von uns kennen auch noch Umstände, in denen das durchaus nach außen eine Wirkung hatte. Ich vermute, dass keiner von uns jemals Probleme bekommen hat, weil er Christ ist. Und an dieser Stelle müssen wir uns ganz klar deutlich machen, da sind wir in einer luxuriösen Situation. In den meisten Teilen der Welt ist das anders. Fakt ist aber, dass Konsequenzen zum Christenleben dazugehören. Konsequenzen verschaffen uns keine Verdienste im Reich Gottes. Aber sie sind ein Teil der Nachfolge, sie gehören dazu. Jeder Mensch kommt in die Situation, in denen er Dinge im eigenen Leben hinterfragen muss, weil Gott diese Dinge hinterfragt. Nicht unbedingt, weil Menschen diese Dinge hinterfragen. Wir haben ja gerade festgestellt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber wenn man Gott gehorcht, wenn man auf ihn horcht und seine Folgen daraus zieht, dann wird man sich fragen lassen von Gott. Es ist wichtig, dass auch unsere Herzen noch berührbar sind. Der Sitz unserer Gefühle, der Sitz unserer Gedanken, sozusagen unsere Privat- und Intimsphäre, dass das noch berührbar und hinterfragbar ist von Gott. In dieser großen Gelassenheit, die ein Mensch haben darf, der auf Gott horcht und ihm folgt, dieser großen Gelassenheit geht ja zuweilen auch eine große Diskussion mit Gott voraus. Zuweilen auch großer Ärger mit Gott oder über Gott, der ausdrücklich erlaubt ist. Also wenn heute jemand hier sitzt und Gott nicht vertrauen kann und sich über ihn ärgert und am liebsten mal so richtig mit ihm streiten möchte, herzlich willkommen. Die große Gelassenheit der Nachfolge besteht darin, nicht sich selbst, sondern Gott zum Maßstab zu machen. Wenn wir streiten wollen mit Gott, wenn es sich so anfühlt, als wäre das Ganze noch schräg oder wir sind nicht einverstanden, dann müssen wir das sogar. Es wäre im Sinne der Liebe ja falsch, das nicht zu besprechen oder nicht vorzubringen. So ein Gehorsam möchte Gott nicht. Wenn du dich also über ihn ärgerst, mit ihm streiten willst, dich beklagen willst, dann musst du das und solltest du das sogar tun. Und zwar auch wieder, wie ich glaube, mit großer Gelassenheit. Denn Gott liebt uns nicht weniger, wenn wir mit ihm streiten oder mit ihm Probleme haben. Ich persönlich glaube, dass ehrliche Gottesnachfolge, also das, was ich vorhin Gehorsam genannt habe, nur so zustande kommt. Das ist das Zweite. Das Dritte, Gott trägt sein Werk. Ausgerechnet der Pharisäer Gamaliel spricht ja etwas ja nahezu Prophetisches aus, dass nämlich Gott selbst dafür sorgt, dass sein Werk in der Welt Bestand hat. Vieles von dem, was Menschen tun, auch in Gottes Namen, hat ja nach unserem Verständnis oder nach unserer Wahrnehmung keinen Bestand. Auch Gemeinden und Gemeindebewegungen entstehen, verändern sich und manche vergehen auch wieder. Manchmal muss man sogar eine Gemeinde zu Grabe tragen und das ist ein sehr schmerzlicher Vorgang. Manches Gute, das Menschen miteinander aufgebaut haben, auch wir, hat irgendwann ein Ende gefunden, weil die Zeit danach war. Und dann fast wieder, was ich vorhin sagte, die Gelassenheit der Nachfolge besteht darin, eben nicht sich selbst, sondern Gott zum Maßstab zu machen. Das heißt, am Ende entscheiden und erreichen nicht wir, was Bestand hat und was für Gottes Pläne wichtig ist, sondern er. Es gibt dazu ein wunderbares Zitat von Martin Luther, von dem ich ja manchmal glaube, er wäre sehr cholerisch, aber gleichzeitig auch sehr gelassen in manchen Punkten. Er hat geschrieben, wir sind es doch nicht, die da die Kirche erhalten könnten. Unsere Vorfahren sind es auch nicht gewesen. Unsere Nachkommen werden es auch nicht sein. Sondern der ist es gewesen, ist es noch und wird es sein, der da spricht, siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Gelassenheit ist kein Zustand, in dem man sich zurücklehnt, weil Gott ja alles macht. Gelassenheit ist auch kein Zustand, in dem man sagt, das geht mich alles nichts mehr an. Ich glaube, dass es im Gegenteil so ist, dass Gelassenheit bedeutet, wie auch Luther das ausdrückt, wieder mal Luther, dass man arbeitet, als ob alles Beten nichts nützt und betet, als ob alles Arbeiten nichts nützt. Beides. Arbeiten und beten, sich streiten und sich lieben, Gott befragen und Gott folgen. Als einzelne Menschen, aber auch als ganze Gemeinde können wir so vor Gott leben und so miteinander glauben. Und so miteinander am Tisch des Herrn sitzen und so miteinander das Brot des Lebens teilen und aus dem Kelch des Heils trinken. Und wir wissen, wir sind es nicht, die alles erhalten, aber Gott ist es, der alles hält. Er war es und er ist es heute und er wird es auch in Zukunft sein. Gemeinschaft, Gelassenheit und Gnade. Diese drei klingen zusammen. Wir sind Gottes geliebte Kinder und er hält uns. Das schafft unsere Gemeinschaft, nicht wir. Wir dürfen ihm vertrauen, wir wollen ihm gehorchen. Das schafft Gelassenheit. Und der Rest ist Gnade und davon wird noch zu reden sein.